Dafür sind wir ja auch als Profis da, auch zu gucken, ab wann es ist noch völlig normal, einen kleinen Dachschaden zu haben und wann fängt eigentlich die Erkrankung an und wann wäre es wichtig, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Obamacare, der etwas andere Gesundheitstalk der Barmer mit Iverta. Obamacare. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obamacare, dem Gesundheitstalk, der sich hören lassen kann. Mit mir, Liberta, und meinem heutigen sehr spannenden Gast, Autorin und Psychologin Christina Fisser. Hallo Christina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du es geschafft hast, nach Berlin zu kommen. Du hattest eine etwas weitere Anreise, oder?
Genau, aus Regensburg.
Aus Regensburg. Ich hab gehört, du hast deine Familie eingepackt.
Ja, meine kleine Tochter, die ist 6 Monate alt.
Oh.
Und mein Mann muss jetzt aufpassen.
Richtig so.
Genau.
Mama muss arbeiten.
Genau.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir werden heute auch unsere Podcast-Folge unter der These, einen Dachschaden kann man nicht versichern, aufstellen. Und dazu erstmal die erste Frage. Was machst du eigentlich und wie bist du zu all dem gekommen?
Ja, also hauptberuflich bin ich Psychologin und Psychotherapeutin tatsächlich. Ja. Also ich habe Psychologie studiert und habe jetzt eine eigene Praxis in Regensburg seit einem guten Jahr. Und das Buch ist eigentlich eher so nebenbei entstanden, also guten Freundin zusammen. Und das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht.
Und du bist einfach Psychologin. Also du befestigst tagtäglich mit dem Problem anderer.
Genau.
Ist das richtig?
Ja.
Was für eine Art Psychologin? Es gibt ja verschiedene Bereiche.
Ich bin Verhaltenstherapeutin für Erwachsene.
Kannst du das mal so erklären, weil ich...
Genau, also es gibt verschiedene Richtlinienverfahren, die von der Krankenkasse auch bezahlt werden.
Ja.
Und eine davon ist die Verhaltenstherapie. Und als Verhaltenstherapeutin ist man recht viel in Action eigentlich. Mhm. Man versucht, die Probleme wirklich aktiv anzugehen, auch teilweise mal mit dem Patienten rauszugehen zum Beispiel.
Ui.
Wenn der Ängste hat zum Beispiel.
Also nicht nur auf dem Sofa rumliegen und zuhören, wie was der Patient sagt, sondern du bist aktiv auch mit denen draußen und machst, ach krass.
Genau, ja. Also bei uns in der Therapiestunde sitzen wir zwar auch manchmal uns gegenüber, aber wir stehen tatsächlich auch viel oder gehen eben raus oder sind auch mal zu Hause für... Ja, so Expositionsbehandlungen zum Beispiel, also so Konfrontationstherapie mache ich gerne auch draußen. Also
und in welchem Bereich, was sagtest du, was für ein Alter?
Also Erwachsene, ab 18.
Ab 18, okay.
Genau, ab 18 darf ich ran, vorher nicht.
Darfst du vorher gar nicht ran, ach so, okay. Mhm. Und sind das eher Jüngere, die dann kommen oder eher Ältere? Kannst du das so sagen?
Also ich glaube, das liegt aber eher an der Lage der Praxis. Dadurch, dass Regensburg eine Studentenstadt ist, kommen schon viele Jüngere.
Ah ja, okay.
Und vielleicht liegt es auch an meinem Alter.
Du bist ja auch noch nicht so jung und frisch und keck.
Total.
Richtig heiße Psychologin hier vor mir. Christina, wie kommt man auf den Titel, einen Dachschaden kann man nicht versichern? Also wann ist ein Dachschaden ein Dachschaden? Also wie kommt man darauf?
Ja, also in meinem Buch beschäftige ich mich ja eigentlich mit den ganz normalen Alltagsdachschäden. Also gar nicht so sehr mit psychischen Erkrankungen jetzt im Vordergrund, sondern eher ist eigentlich eher so entstanden, dass ganz viele Leute mich ansprechen, also privat ansprechen. Hey Christina, habe ich da eigentlich schon einen Dachschaden? Brauche ich jetzt irgendwie Hilfe? Muss ich in Therapie?
Was sind das so für Themen? Also hast du so ein Beispiel?
Also ganz unterschiedlich. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die sagt, sie ist chipsüchtig.
Also, ich auch. Oh Gott.
Die putzt immer eine ganze Tüte Chips weg.
Jeden Abend?
Ich glaube, sie zügelt sich dann immer so ein paar Wochen und dann ist aber wirklich
Ich liebe Chips aber auch, aber Gott, muss ich dafür jetzt sofort zum Psychologen?
Ja, genau, das ist immer dann so die Frage. Und dann muss ich sie immer beruhigen und sagen, okay, gibt es denn einen Leidensdruck von deiner Seite? Und dann stellt sich ganz schnell raus, dass es eigentlich einfach nur ein kleiner Dachschaden ist und das ist völlig in Ordnung.
Also einfach nur eine kleine Macke oder einfach nur eine Vorliebe.
Ja, und die hat richtig Angst, dass sie da so eine Essstörung entwickelt.
Daher kommt der Ring.
Genau, die sagt natürlich dann, jetzt habe ich 3 Tage mich irgendwie gehen lassen. Mhm. Nicht, dass es so bleibt. Und
Gut.
solche Dinge.
Und dann haut sie dich natürlich an, bis ihre Freundin. Das natürlich muss sie nicht gleich irgendwie sofort da auf dem Sofa liegen, sondern kann dich direkt dann fragen, oder? Nutzen ja. das deine Freunde auch gerne mal aus, dass sie ja, dann sagen, so, oh Mensch, also, Christina, ich hab hier wieder irgendwas.
Ja, tatsächlich muss man sehr schnell, also im Studium fand ich das noch schlimmer eigentlich, wo man so nur so ja. gefährliches Halbwissen hat eigentlich, so die ersten Semester. Ja. Da fand ich das noch schlimmer, aber man muss sich schon so ein bisschen Strategien zulegen, dass man sich auch abgrenzt.
Analysierst du auch ständig die Leute um dich herum? Also
das fragen ganz viele und ehrlich gesagt bin ich, also jetzt ganz ehrlich, bin ich ganz froh, wenn ich aus der Praxis gehen kann und keinen mehr irgendwie nicht mehr immer so mitdenken ja. muss, sondern ich bin ja auch noch da.
Also ja,
ich habe ja auch meine Sorgen und Probleme.
Natürlich. Wer therapiert dich denn eigentlich?
Ja, das frage ich mich auch. Mein Mann eigentlich wahrscheinlich.
Und vielleicht auch ein bisschen das Baby, die das seelische Baby Therapie
ja,
im
ja.
Sinne von ein bisschen Balsam für die Seele.
Ja, wenn sie gut drauf ist, dann ja.
Ja, ne? Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, was macht denn so ein Psychologe, so ein Psychotherapeut so den ganzen Tag? Also jetzt mal so richtig so, erzähl doch mal so frei raus, was kann man da so für Übungen machen, außer jetzt nur rausgehen, sondern dass du wirklich so mal erzählst, weil ich hätte gerne halt mal einen Einblick und meine Hörer da draußen bestimmt auch oder unsere, was man so macht als Psychotherapeut.
Ja, also so. Ich erzähle jetzt einfach mal so, während einer laufenden Therapie ist ja so, dass man ganz am Anfang, oder ich mache das zumindest ganz standardmäßig, so dass wir Ziele aufstellen. Das
ja.
ist das A und O, finde ich, weil sonst weiß man ja gar nicht, wohin man laufen soll.
Klar, also, ziellos kannst du überhaupt nichts
genau.
erreichen, weil du einfach überhaupt nicht weißt, wohin die Reise gehen
ja,
soll.
Ne? Genau.
Was möchte ich bewirken?
Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich jetzt Angst vor, also ich hatte eine Patientin mal, die hatte Angst vor Rolltreppen fahren. Und also wirklich eine ausgewachsene Phobie und das schränkt natürlich total ein im Alltag. Und dann hat sie auch ein Kind bekommen und das Kind wollte natürlich Rolltreppe fahren. Und das war dann letztendlich die Motivation, auch tatsächlich Therapie zu machen, weil sonst kann man das gut umgehen im
ja,
Alltag.
Ja.
Aber wenn man dann nicht mit seinem Kind mal so eine Rolltreppe ja. hoch und runter fahren kann, dann ist das schon schlimm.
Wird's natürlich schwierig.
Ja. Und da haben wir ganz klar, ganz zielgerichtet nur an den Rolltreppen gearbeitet. Dann bin ich mit der ganz viele Rolltreppen hoch und runter gefahren.
Weißt du, kannst du sagen, woher die Angst kam? Also was genau hat, wovor hatte sie Angst? Zu stürzen? Hatte sie Angst vor diesen, also, ja?
Das ist tatsächlich was sie selber gar nicht ganz konkret beantworten konnte. Es ist auf jeden Fall die Höhe.
Mhm.
Das war so ein Problem. Also je höher wir gefahren sind, desto schlimmer wurde es. Und je mehr Glasflächen waren, desto schlimmer ist es auch gewesen.
Und hat sich das schon verbessert? Kann sie jetzt schon
ja.
losgelöst wieder Rolltreppen fahren?
Sie hat das in 0,0, also ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert. Das ist für psychotherapeutische Verhältnisse eine Ultra-Kurzzeittherapie. Hat die das toll in den Griff bekommen und fährt mit ihrem Sohn da jetzt auf und ab.
Und ist das mal so vorgekommen, dass da jemand irgendwie zu dir kommt und dir irgendwie erzählt von, also wie jetzt zum Beispiel mit diesem Chips-Beispiel, kommt da irgendjemand daher und sagt, ja Mensch, ich habe mich jetzt hier gerade irgendwie selbst therapiert und habe festgestellt, dass ich das und das habe. Kannst du dann auch mal einen Patienten wegschicken und sagen, so pass mal auf, ganz niedlich von dir jetzt, aber das ist ja jetzt albern. Dir geht's gut.
Ja,
du hast keinen Dachschaden.
Ja, ja, das, also ich finde, das ist tatsächlich total wichtig.
Ja.
Dafür gibt's auch so diese ersten Stunden, also eine Sprechstunde und dann so Probestunden, wo man sich einfach ganz unverbindlich kennenlernen kann.
Sich herantastet.
Genau, und guckt, wie auch bei jedem anderen Arzt ja auch, gibt's da überhaupt eine Diagnose? Was ist das für eine Diagnose? Und tatsächlich gab's das. Nicht so häufig gibt es tatsächlich, aber es gibt schon auch, dass man dann eigentlich eine positive Nachricht geben kann und sagen kann, also eigentlich ist es alles im grünen Bereich.
Und du behauptest ja auch, dass jeder einen Dachschaden hat, oder?
Ja, sogar wir Psychotherapeuten haben einen Dachschaden.
Ja.
Sogar ich, ja.
Und zwar
nicht so wenig.
So einen leichten Dachschaden bin ich mir auch sicher, dass wir das alle haben. Ist auch gut so, oder?
Ja, ich finde das, also ich habe mich da ja total viel mit im Buch damit beschäftigt, auch mit meinen eigenen Dachschäden. Und ich muss sagen, ich fände es auch total langweilig, wenn jeder irgendwie gleich wäre und keiner einen Dachschaden hätte und jeder so ganz gleich irgendwie durch die Gegend
rennt. Nee, das wäre ja furchtbar.
Ja.
Ja, und Christina, sag mal, aber was meinst du denn damit, dass einfach jeder einen Dachschaden haben kann?
Ehrlich gesagt, jeder hat irgendwelche kleinen Macken oder irgendwelche kleinen Ticks. Genauso wie ich. Mhm. Aber es muss noch nicht eine ausgewachsene psychische Erkrankung sein. Ich finde aber trotzdem ist ganz wichtig, auch so diesen Unterschied so von einem normalen Dachschaden, also Dachschaden ist jetzt wirklich in Anführungsstrichen gemeint, hin zu einer psychischen Erkrankung auch klar zu kriegen. Und da sind die Übergänge tatsächlich fließend. Und man muss wirklich gut schauen. Und dafür sind wir ja auch als Profis da, auch zu gucken, ab wann ist es noch völlig normal, einen kleinen Dachschaden zu haben und wann fängt eigentlich die Erkrankung an und wann wäre es wichtig, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Es ist halt so ein Nischenthema bei uns in der Gesellschaft tatsächlich, dass man halt immer irgendwie auch so Angst hat, vielleicht etwas zuzugeben, dass was anders ist mit einem, weil das halt immer in der Gesellschaft so ein bisschen, nicht, ich würde jetzt nicht sagen, verpönt wird, zum Psychologen zu gehen, aber dass man mal gleich denkt so, oh nein, mit mir stimmt was nicht und ich bin anders und vielleicht könnte mir das halt irgendwie im Job nicht gut tun oder vielleicht denken, oder vielleicht kriegen das meine Arbeitskollegen raus oder meine Freunde und was denken die dann bloß von mir? Ja. Wie kann man sich von diesem Gedanken losreißen, dass man einfach ja nicht so darauf hört, was andere vielleicht dann denken von dir, wenn du das tust, sondern dass du wirklich diesen Schritt für dich machst und die Hilfe suchst, wenn es wirklich ernster wird.
Ja, ich finde das allererste ist schon mal toll, wenn man sich dessen bewusst ist. Also wenn man darüber sich überhaupt Gedanken macht, dann ist, finde ich, auch wichtig zu wissen, dass eben diese ersten Stunden gibt, die überhaupt also sehr niedrigschwellig eigentlich sind, wo man einfach mal zum Therapeuten gehen kann, ohne dass es jetzt gleich in der Therapie enden muss zum Beispiel.
Man muss sich ja auch nicht sofort auf die Couch legen und irgendwie
gar nicht,
in den ersten 5 Minuten heulen. Ja, man kann ja erstmal sich herantasten und sprechen.
Und auch den anderen Menschen kennenlernen.
Genau.
Das ist, finde ich, ja das Allerwichtigste, dass man sich einfach gut verstehen kann, auch mit seinem potenziellen Therapeuten. Das ist ja wie überall so. Also wenn ich kein Vertrauen zu jemandem habe und den ich sympathisch finde, dann öffne ich mich auch nicht.
Natürlich nicht.
Und das ist, dafür sind diese ersten Stunden auch da, sich mal kennenzulernen. Und meistens ist es in wenigen Minuten eigentlich aufgelöst und man erzählt dann einfach mal. Und auch schon in der ersten Stunde wird dann besprochen, macht Sinn, noch weiterzumachen, ein paar Termine zu machen oder ist es, wie du sagst, so, es ist eigentlich was, wo man jetzt noch nicht gleich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das, was viele eben sagen, ist, dass diese Wartezeiten natürlich immer so lang sind.
Ja.
Das ist das, was viele abschreckt.
Ich habe auch gehört, dass man, also die Suche nach einem Therapeuten wirklich nicht so einfach ist, ne?
Ja, genau. Und das schreckt viele ab, weil es so irgendwie so, weil es tatsächlich auch so ist, muss man sagen.
Ist auch so mühselig, dann jemanden zu finden. Mhm. Ich meine, ich zum Beispiel würde jetzt nicht sofort den erstbesten Therapeuten nehmen, nur wenn meine Freundin XY mir das empfiehlt.
Ja.
Also dann besonders erst gar nicht. Also ich würde nicht gerne zu der gleichen Therapeutin gehen, wie wo meine Freundin halt auch immer sitzt, regelmäßig.
Ja.
Ich würde tatsächlich jemand anderes suchen. Und dann heißt es wiederum, klar, dann hast du den ersten Termin, aber dann musst du ja auch erstmal dieses Vertrauen schaffen und dass dieses Wohlseingefühl sozusagen entwickeln deinem Therapeuten gegenüber.
Ja.
Also kann ich mich dem leicht öffnen? Versteht er mich gleich irgendwie so auf Anhieb?
Genau.
Ja. Das sind, glaube ich, wirklich so Hindernisse, die man erstmal bewältigen muss, bevor es überhaupt dann richtig zur Therapie kommt.
Ja.
Ne?
Wobei man vielleicht schon, also zumindest mir geht's so, dass man schon am Telefon oft schon so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln kann.
Ah, spricht man sofort dann mit dir? Ah,
ja.
Guck mal einer an. Ist das immer so?
Ja, also es gibt seit kurzer Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, seit 2 Jahren ungefähr, gibt's die Verpflichtung für alle Psychotherapeuten, eine Telefonzeit einzurichten.
Ah.
Die allermeisten Therapeuten haben keine Sprechstundenhilfe, das heißt, die sind selber am Telefon. Aber genau nur in diesem kleinen Zeitslot.
Mhm. Also bei mir. Ist es dann von 13 bis 13:30
Uhr? Manchmal ist es tatsächlich so.
Oh Gott, ja.
Manchmal ist es ein bisschen länger.
Da musst du flink sein. Ja.
Genau, und da muss man sehr hartnäckig sein und genau zu der Zeit anrufen.
Mhm.
Und dann kommt man auch tatsächlich durch und kann schon mal so am Telefon so in so einer kurzen Zeit zumindest schon mal so einen Eindruck gewinnen.
Wahrscheinlich ist das jetzt auch über die Jahre verstärkt worden, oder? So diese Therapiebesuche. Ich glaube, dass immer mehr Menschen sich dieser Thematik öffnen, besonders mhm. in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in der wir gerade stecken. Mhm. Und natürlich dann auch ganz großes Thema, besonders wahrscheinlich auch bei Studenten, mhm. dann dieser Leistungsdruck, der in der ja. Uni stattfindet. Dann haben wir immer mehr Kinder da draußen oder Jugendliche, die natürlich auch vielleicht aus einem schwierigen Familienhaushalt kommen und ja, dann ja. auch natürlich da.
Ja, ja.
Und dann kommt natürlich Social Media, ganz großes Thema mhm. vermutlich, mhm. oder? Das macht ja. ja auch ganz schön viel was mit einem, wenn man genau. das nicht so richtig kompensieren kann.
War viel schnelllebiger unser Leben. Ja. Aber auch, ich merke schon auch, dass es von Jahr zu Jahr immer mehr Offenheit gibt der Psychotherapie gegenüber.
Das wäre jetzt die Wende tatsächlich, mhm. genau. Dass sozusagen immer mehr Leute sich der Sache halt auch öffnen und sagen so, hä, ich finde das überhaupt gar nicht so genau. schlimm. Wir reden irgendwie im Freundeskreis darüber. Ich meine, ich rede aus eigener Erfahrung. Ich habe auch Freundinnen, die gehen zur Therapie und man redet aber ganz normal darüber. Wir genau. nennen das sogar Coaching manchmal ja. unter uns. Und ich finde das auch gar ja. nicht, ja, total so offen. Ist das, auch, das ist total ja. locker. Und die erzählt mir dann auch so, was ihre Übung war. Und ich finde das total spannend, mhm. weil so eine Übung nehme ich mir dann gerne auch mal mit nach Hause ja. und denke so, oh, ich versuche das jetzt auch mal auszuprobieren. So. Was die Therapeutin meiner Freundin empfiehlt, ist auf jeden Fall ein offenes Thema geworden. Mhm.
Also, ja, finde ich auch. Und das finde ich total schön. Mhm. Dass es so aus dieser Nische irgendwie rauskommt
ja.
Und man nicht mehr so vor.
Dass es so negativ behaftet war immer früher.
Ja, also, genau.
Oh, die geht zur Therapeutin, die ja. hat ein psychisches Problem, ne?
Ja, das ist im Prinzip, ja, wie wenn man sich irgendwie ein Bein bricht oder so, dann geht man auch,
geht man auch zum Arzt.
Und dann, das ist der Unterschied. Also ja. psychische Probleme sieht man nicht direkt.
Ja.
ja. Und deswegen wird es oft so versteckt so ein bisschen oder vielleicht auch so ein bisschen belächelt von manchen.
Absolut.
Und das ist aber total ungerechtfertigt, finde ich, weil, weil es mindestens genauso viel Leid und Schmerz macht wie eine körperliche Erkrankung.
Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Einblick. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Wir haben natürlich hier so ein paar kleine Kategorien vorbereitet und wir hangeln uns da mal so ein bisschen durch. Mhm. Christina, wir kommen nämlich zu unseren ersten frechen Fragen. Mhm. Hast du Psychologie auch nur studiert, um dich dann selbst zu therapieren? Oder warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so ein Grundinteresse an der eigenen Psyche muss bei jedem Psychologen
muss schon da sein.
Muss irgendwie, ja. Mhm. Also wann studiert man mit 19?
Ja.
Da ist man ja auch in so einer Identitätssuche. Mhm. Ich glaube schon, dass das viele auch interessant finden, aber tatsächlich war es bei mir ganz anders. Mhm. Ich wollte eigentlich immer in die Wirtschaft gehen. Ich wollte immer Medienpsychologie machen eigentlich und Wirtschaftspsychologie. Ich wollte richtig viel Geld verdienen.
Ja. Das wollen wir alle!
Ja. Nee, aber ich fand es auch einfach spannend, auch dieses, wie kann die Werbung jemanden dazu bewegen, das jetzt zu kaufen, obwohl man es nicht unbedingt braucht.
Ja,
so.
Stimmt.
Und dann habe ich im Studium trotzdem einfach als Ausschlussverfahren ein Praktikum gemacht in diesem klinischen Bereich. Mhm. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich da hängen geblieben bin.
Wahnsinn, dann kam der Wandel.
Ja, genau. Schön. Also so war mein Werdegang. Und aber wahrscheinlich habe ich mich auch ein bisschen selber therapiert, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm,
also
wenn man sich so bewusst wird.
Genau, voll. Aber du setzt jetzt auch nicht deine ganzen Therapie-Tipps und Tricks, setzt du dir dann auch so bei dir selbst ein, dass du dann manchmal in so einer Situation bist, wo du sagst so, warte mal, jetzt muss ich mir doch mal die 5 Dinge nochmal aufschreiben oder ich muss mir jetzt vorm Spiegel sagen, dass ich mich liebe. Also es gibt ja so ganz verrückte Therapieformen.
Ja, also ich finde, ich würde das ehrlich gesagt gerne in manchen Situationen mehr machen, aber man ist dann doch irgendwie so gefangen in seiner eigenen Emotionalität. Mhm. Also jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter, das ist schon echt mit dem Schlafmangel und alles. Man ist da so schnell an seinen Grenzen.
Das glaube ich.
Und dann im Nachhinein denke ich mir, Mensch, hättest du jetzt mal eine schöne Entspannungsübung machen können? Oder?
Machst du sowas?
Ja, ich versuche das jetzt tatsächlich mehr zu machen. Aber ich finde, es tut einem gut. Also, aber man muss wirklich die Dinge rausfiltern, die für einen selber gut sind. Mhm. Und das sind nicht immer die Dinge, die meinen Patienten gut tun.
Nee, natürlich nicht. Klar.
Also, genau.
Und ist es so, dass du manchmal, also hattest du jemanden schon auf deiner Couch liegen, wo du, also der aus der Familie kommt oder aus dem Freundeskreis? Also,
nee, würde ich auch nie machen.
Ja, also darf man das auch rechtlich gar nicht oder wie ist das?
Also es ist berufsrechtlich auf jeden Fall Grauzone. Mhm. Also aus der Familie darf man es auch nicht, wenn ich recht informiert bin. Okay. Aber ich würde es auch...
Weil es so manipulativ wirken könnte?
Ja, und es ist auch echt schwierig, das dann zu trennen. Mhm. Also und dann selber auch professionell zu bleiben. Weil man muss ja auch, es ist ja kein, man muss sich das auch ein bisschen so vorstellen, dass es ja wirklich ein einseitiges Gespräch ist.
Also diese emotionale Distanz fehlt wahrscheinlich dann zu dem Patienten, weil du sie halt kennst über durch Familie.
Ja. Und es ist ja nicht ein Austausch wie wir jetzt hier so, ja, sondern es geht ja wirklich um eine Person, meinen Patienten und nicht um mich. Und genau, deswegen würde ich das nicht so gut finden. Ich glaube, die Patienten auch nicht.
Nee, aber ich würde, glaube ich, auch nicht, wie gesagt, zu meiner Freundin gehen. Das würde ich nicht machen. Oder zu meinem Bruder, um Gottes Willen. Das geht ja gar nicht.
Zu deiner Mutter oder
so. Oh Gott, nein. Und wie würdest du deinen eigenen Dachschaden beschreiben? Hast du so zwei, drei Sachen, wo du sagst, oh, boah.
Im Buch habe ich das auch geschrieben. Ich spiele total gerne Tennis.
Ah, schön.
Total, also... Ich bin auch eigentlich ganz gut, wenn ich trainiere. Und sehr dann gut. Ärgere ich mich so sehr, wenn ich Schlag immer wieder nicht.
Ambitioniert aber auch.
Wahnsinn,
ne?
Also es ist schon besser geworden im Alter.
Was ja gar nicht gleich schlecht, also ist ja nichts, also ist ja nichts
ist Schlechtes. Ist eigentlich nichts so, Schlechtes, ne? Aber ich bin dann so schlecht gelaunt, obwohl mir das so viel Spaß macht, dass ich echt, beschlossen habe, keine Turniere zu spielen, weil das macht mich fertig.
Also, fix und fertig nach so einem Turnier.
Ja, wo ich das so toll finde. Aber das spiele ich halt einfach so zum Spaß. Und so zum Spaß ist das super.
Ja.
Also das kann ich jedem empfehlen. Also,
lieber beim Spaß
viel zu ehrgeizig ist. Ja, einfach hin und her ballern und dann passt es.
Sehr schön. Und wir sind jetzt schon bei der nächsten Kategorie tatsächlich. Die heißt barmherzig. Mhm. Und da würde ich dich jetzt mal einfach fragen, was man jetzt so nicht machen sollte. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht richtig, was sollte man auf gar keinen Fall tun? Hast du da einen Tipp?
Ja, also das kennt ja jeder, denke ich, wenn man mal einfach schlecht drauf ist, wenn es irgendwie jetzt im Winter ist, das ja öfter mal so.
Jetzt im
so.
Winter ist, ja, total.
Es ist grau und dann passieren auch noch blöde Dinge oder so. Mm. Das kenne ich ja auch, dann ist man einfach schlecht drauf und verkriecht sich vielleicht auch mal im Bett. Mm. Das ist tatsächlich was, das kann man mal machen, finde ich. Aber man sollte schon darauf achten, den Absprung wieder zu schaffen. Also
wieder rauszukommen aus dem Bett.
Ja, also ich finde, man muss jetzt nicht gleich wieder Volldampf weitermachen. Aber wenn man mal so einen Tag im Bett verbracht hat, dann reicht es auch wieder. Find Weil das auch. Ist tatsächlich was wir nennen das Depressionsspirale, was ganz schnell so die Stimmung immer weiter nach unten ziehen kann, wenn man nichts Positives mehr erlebt, wenn man immer nur so in seinem Kapuff irgendwie rumlegt.
Wenn man gar nicht mehr sich selbst auch motiviert, dann mal was zu ändern.
Genau, also das sich ja immer mehr kann ich dann nicht empfehlen, das längere Zeit zu machen.
Also mal einen Tag zu Hause bleiben und sich verkriechen ist okay, oder auch zwei Tage, aber dann auch wieder sich aufrappeln und wieder motiviert sein und wieder
einfach
rausgehen.
Was machen. Genau. Ich finde, man muss gar nicht unbedingt motiviert sein, man muss gar nicht mit positiver Laune da aus dem Bett raus, sondern einfach raus und dann wird es meistens von alleine schon zumindest ein Ticken besser. Und es muss ja auch nicht immer, es müssen nicht alle immer ganz, ganz gut gelaunt sein.
Nee, auf keinen Fall. Also, das erwartet ja auch niemand von
das
einem.
Das ist ja so dieser Dachschaden, so in Anführungsstrichen, den wir alle haben und das noch gar keine psychische Erkrankung einfach ist. Ja, dass man einfach auch mal schlecht drauf sein darf.
Ja, das stimmt. Wenn man auch mal irgendwie so, wenn ich auch manchmal, bei mir ist es auch mal so witzig, bin halt immer schon ein sehr extrovertierter Mensch und auch mal sehr gut drauf, so, aber das ist einfach meine Natur, ich bin das halt wirklich. Aber wenn ich dann mal so einen ruhigen Moment habe, dann sind immer alle gleich völlig so, was ist mit dir, Liberta?
Genau.
Geht's dir gut?
Genau.
Können wir dir helfen?
Ja, und dann ist man so im Rechtfertigungszwang irgendwie.
Mir geht's halt heute einfach mal beschissen und es ist auch gut so.
Ja, genau.
Ne? Das einfach mal zulassen. Und hast du so besondere Methoden, die du selbst auch immer wieder anwendest, wo du sagst, so, die funktionieren am besten? Mhm. Also du sagst, rausgehen, gibt es da noch was anderes? Also ich zum Beispiel meditiere oder mache Yoga, also Sport ist mein Ausgleich, aber gibt es also wahrscheinlich alles, was einem Spaß macht, oder? Was hast
du da? Also jeder hat da ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich entspannen kann. Mhm. Also ich finde, dieses Wort Entspannung, da gibt es ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also wie gesagt, Sport ist eine Möglichkeit. Also ich finde auch, was sehr unterschätzt ist, ist dieses in den Bauch atmen, was ich echt jedem mal empfehlen kann. Das ist so schnell gemacht und ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man ein paar Mal ganz tief in den Bauch atmet und wirklich sich nur auf die Atmung konzentriert, dann entspannt sich der Körper und dann springt der Parasympathikus an. Das ist so das Nervensystem, das für die Entspannung zuständig ist.
Ja.
Und man kann da wirklich durch ganz kleine Möglichkeiten direkt Einfluss nehmen auf sein Entspannungslevel.
Wir nehmen das schon für so selbstverständlich, dass man das dann immer so ein bisschen vergisst im Alltag.
Ja, und wenn man da mal drauf achtet, man atmet ganz oft ganz weit oben in die Brust hinein und zieht immer schön den Bauch ein und so. Und da darf man vielleicht auch mal so ein bisschen den Bauch rauslassen.
Sehr schön. Auf jeden Fall. Das stimmt, das mache ich auch immer. Immer den Bauch irgendwie angespannt halten. Das ist ja auch total ungewöhnlich.
Das ist eigentlich totaler Quatsch.
So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar heißt diese ertappt. Und da möchte ich einfach mal von dir wissen, was du denn so deinem Körper und deiner Seele antust.
Oh, ja.
Obwohl du es sozusagen eigentlich besser wissen solltest. Also, keine Ahnung.
Ja, da gibt es auf jeden Fall was. Also ich liebe diese berühmt-berüchtigten Schokoriegel, die eigentlich für Kinder gemacht sind.
Ah, ich kann mir vorstellen, was du meinst.
Ich habe da echt schon fast eine Sucht, glaube ich. Ja. Und ich könnte da die ganze Packung gleich wegessen. Also ich muss mich da echt zügeln, vor allem wenn die im Kühlschrank waren.
Dann
sind die gut, ja. Und jetzt habe ich wirklich in der Adventszeit einen Zuckerstopp, so muss ich sagen, also eingelegt.
Kein Zucker.
Keinen
so
Industriezucker.
Streng.
Ja, und das ist das Einzige, was mir dann hilft.
Echt?
Und das ist wirklich, ich habe dann eine Woche keinen weißen Zucker, also Honig und so und Früchte schon, aber und
kein
das
Industrie.
Hilft mir dann und ich bin viel besser drauf. Körperlich natürlich auch viel besser drauf und der Schlafmangel ist viel leichter wegzustecken. Also Leute, alle, die Schlafmangel haben, lasst den Zucker weg.
Guter Tipp.
Ja, aber man muss da erstmal hinkommen. Also es muss dann einen so sehr nerven, dass man dann sagt, so und jetzt. Und ich bin dann so eine, ich kann das nicht reduzieren, sondern ich muss dann auf null runterfahren.
Ja, und es ist auch echt immer wieder erstaunlich, in was alles überhaupt Zucker drin
ja,
ist.
Ja, Wahnsinn. Ja,
das ist wirklich...
So.
Hut ab, dass du das so schaffst.
Genau.
Hast du noch irgendwas, wo du sagst, da habe ich schon so gewisse Zwänge? Das muss ich immer wieder machen, obwohl ich weiß, dass mich das nervt oder dass das irgendwie blöd ist.
So kleinere Sachen fallen mir jetzt tatsächlich mehr auf. Also zum Beispiel, ich kann das gar nicht sehen, wenn irgendwo Haare an jemanden dranhängen.
Ah, aber dann fummelst du gleich da so rum. Oh, hast du jetzt gerade einen Haar bei mir gesehen?
Nee, aber bei mir sehe ich das.
Wir entfusseln uns hier einfach mal eben
kurz. Ja, das ist so ein kleiner...
Das sind ja nur Kleinigkeiten.
Ja, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also, da stehe ich jetzt auch voll dazu.
Ja, natürlich. So, nächste Kategorie, Wissenschaften. Ja, da komme ich jetzt mal mit kleinen absurden Mythen um die Ecke und mit kuriosen Fakten. Und du bist einfach mal so frech und sagst, ob das falsch oder richtig ist, was ich sage.
Mhm.
Und zwar fangen wir mit dem ersten Fakt an. Und das ist ein Zungenbrecher. Muss ich selbst einmal kurz lesen.
Okay.
Pass auf. Parascavede Katriphobie. Wow. Heißt die Angst vor Freitag, dem 13. So. Wahr oder falsch?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt. Also Phobie ist auf jeden Fall eine Angst. Das stimmt. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
Sowas musstest du auch im Studium nicht lernen. Ne?
Nein, also ich weiß auch nicht, ob jemand deswegen in Therapie kommen würde, ehrlich gesagt. Falls es der Freitag der 13. ist.
Freitag der 13., ja, genau.
Stimmt das?
Ja. Heißt die Angst vor Freitag, dem 13. Wahnsinn.
Was
es alles nicht gibt. Und auch ganz spannend tatsächlich, Lächeln macht glücklich. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Aber eine Einschränkung gibt's, man muss es lang genug aushalten.
Du sagst also, dass wenn man sich dazu zwingt, auch zu lächeln, dass man dann sofort so ein Glückshormon dann sozusagen...
Oder ja, sofort eben nicht. Also, aber man hat festgestellt in Studien, dass der Fachbegriff heißt Embodiment.
Mhm.
Also, dass man mit seinem Körper... mit körperlichen Dingen, die man so macht, seine Psyche beeinflussen kann oder seine Stimmung beeinflussen kann zum Beispiel. Und man hat festgestellt zum Beispiel, es gibt ein tolles Experiment, da hat die eine Versuchsgruppe einen Bleistift zwischen die Lippen genommen und hat dann so einen ganz neutralen Mund gemacht, mhm, und die andere Hälfte hat den Stift zwischen die Zähne genommen. Und dann, mhm, macht man automatisch so ein Lächeln.
Ja,
stimmt. So ein Halblächeln.
Ja.
Und dann muss man das 10 Sekunden mindestens halten.
Okay.
Am besten noch länger.
Okay.
Und dann haben die die gleichen Comics,
ja,
denen vorgelegt.
Ah, und die mit dem geöffneten Mund mussten mehr lachen.
Die mussten mehr lachen. Die fanden es lustiger und waren besser drauf danach.
Ah, wie witzig.
Also, und da gibt es ganz viele Studien dazu. Und das ist auch tatsächlich was wir in der Therapie auch anwenden. Jetzt, das mit dem Lächeln machen wir jetzt, also keine Angst an alle, die in Therapie
kommen. Ich wollte gerade sagen, also an alle da draußen, wenn es euch mal schlecht geht, einfach mal einen Bleistift zwischen
die Zähne. Also das löst natürlich nicht alle Probleme. Aber wenn man mal Lust hat, kann man das ja echt mal ausprobieren und einfach mal
sehr
lächeln.
Sehr, 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 sehr witzig. Eine nächste Frage, also einen Mythos habe ich tatsächlich noch, das fand ich ganz spannend. Menschen, die vermeintlich besten Ratschläge geben, sind meistens diejenigen mit den meisten Problemen.
Ha.
Ist das so? Weil das finde ich ganz spannend, weil das mache ich auch immer gerne bei meinen Freunden.
Ja.
Die kommen immer zu mir und fragen immer ganz viel und brauchen natürlich auch mal irgendwie eine Schulter zum Ausheulen. Und das ist auch völlig okay, dafür, mhm, sind Freunde da und dafür bin ich auch gerne da. Kennt man ja auch von, mhm, von einem selbst. Aber stimmt das jetzt, dass wenn ich denen Tipps gebe, dass ich selbst völlig gaga bin?
Also ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Da habe ich jetzt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ja Ratschläge sind ja immer subjektiv.
Mm.
Also es ist ja immer aus deiner Sicht.
Genau.
Ich glaube, so mit Ratschlägen muss man auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, mm, weil eben das so subjektiv ist. Mm. Aber ich erlebe das jetzt als Mama tatsächlich, dass alle gute Ratschläge haben. Und das, ja, die meinen es wirklich alle gut.
Ja.
Und ich bin da auch total dankbar und so. Aber wenn man nicht danach fragt, ist es besser, einfach da zu sein und, ja, einfach zu sagen, Mensch, ja, blöd, dass deine Kleine noch nicht durchschläft,
ja,
oder,
ja,
so.
Man kommt dann auch immer so besserwisserisch wahrscheinlich dann rüber.
Ja,
ne? Und das,
genau,
ist dann auch, das eckt dann ja auch wieder an.
Nicht.
Ja,
genau,
das funktioniert dann nicht, weil jedes,
also,
Kind ist halt auch...
Jedes Kind ist anders, jeder Mensch
offensichtlich
ist
anders.
Genau, genau. Und deswegen muss man, finde ich, also echt vorsichtig sein und Ratschläge nur dann geben, wenn man dazu aufgefordert wird.
Eine Frage noch, oder ein Fakt noch. Psychopathen lassen sich am Gehirn erkennen. Ja oder nein?
Ja, also ich... das ist jetzt sehr lange her, mein Studium, aber ich habe das noch dumpf im Kopf, dass da irgendwas anders war. Ich glaube, das ist der präfrontale Kortex.
Bevor du dich jetzt hier gerade in Rage erzählst oder redest, es stimmt nicht.
Nein.
Mhm. Anhand der Bilder eines einzelnen Gehirns kann man nicht die geistige Gesundheit beurteilen. Also es geht dann halt nur um die Bilder sozusagen, die dann,
ja,
gemacht werden von deinem Gehirn. Und daraus kann man das halt nicht erkennen.
Ja.
Aber wahrscheinlich, wenn man tiefer gräbt,
ja,
obwohl... weiß man nicht.
Die Psychopathen, muss man sagen, die kann man ja auch echt erst ganz, ganz spät erkennen.
Ja,
die können sich so gut verstellen.
Total. Es gibt ja auch diverse Filme über sowas. Ne?
Aber Gott sei Dank ein ganz, ganz mini kleiner Bruchteil der Gesellschaft. Also,
ja,
keine Angst da draußen.
Nein.
Es gibt nicht so viele Psychopathen.
Wir wollen euch hier keine Angst machen. Oder doch? genau, kommen wir zur nächsten Kategorie, unserem Gesundheitskaraoke. Und es gibt einen Begriff, klar, natürlich, und den musst du mir erklären, im besten Fall.
Oh.
Weil du bist ja Psychologe.
Oh je, oh je.
Arachibutyrophobie. Alter Barma, was macht ihr mit uns?
Ei, 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 ei.
Das ist doch ein schönes Wort. Hast du das jemals in deinem Leben gehört? Also ich nicht, ich sowieso
ich
nicht.
Ich
bin ja Laie.
Also ich habe es bestimmt irgendwo mal gelesen und mir dann gedacht...
Es gibt
wahrscheinlich so selten, das schlage ich dann nach.
Aber wie wahnsinnig ist das bitte, dass es wirklich für fast alles irgendwie einen Begriff gibt?
Ja, Wahnsinn.
Oder?
Also gerade für diese Phobien gibt es ganz viele unterschiedliche Begriffe.
Wahrscheinlich von Jahr zu Jahr auch immer mehr. Es gibt ja wahrscheinlich immer wieder neue Phobien,
klar,
die die Menschen entwickeln.
Stimmt, ja. Und dann gibt es irgendwie neue Dinge, Smartphone, technische Sachen
genau,
und so.
Ja, kommt immer wieder was Neues dazu.
Ja.
Wir klären das Ganze auf.
Und klär
zwar
mich auf.
Arachibutyrophobie, Mensch, ist die Angst vor, und jetzt halte ich fest, Christina, es ist irgendwo auch verrückt, vor Erdnussbutter, die am Gaumen kleben bleibt.
Was?
War ja eigentlich ganz offensichtlich jetzt, ne?
Eieiei.
Oh, ey, nee, komm.
Ich frage mich wirklich, ob es jemanden gibt.
Ja, mit Sicherheit, weil sonst gäbe es ja wahrscheinlich dieses Wort nicht.
Also
ja,
aber auch der dann, der also das loswerden will. Ja. Also das, es muss einen,
irren
Leidensdruck.
Ich habe einen guten
kommen.
Tipp. Einfach keine Erdnussbutter mehr essen.
Ja.
Ne?
Also, genau.
Wir
stimmt.
Nächste Kategorie. Ganz einfach. Eigentlich ist es gar nicht so eine richtige Kategorie. Wir beide beschließen jetzt einfach mal ganz frech unsere schöne Podcast-Folge, über die ich mich sehr gefreut habe, zu betiteln.
Ja.
Und da würde ich jetzt einfach mal deinen Spruch nehmen. Je größer der Dachschaden, desto freier der Blick auf die Sterne. Das gab es in deinem Buch.
Ja.
Warum dieser Titel? Hast du da...
Ja, weil ich finde, der drückt es so toll aus, dass ein Dachschaden nichts Negatives sein muss.
Genau.
Klar, man muss immer gucken, wie groß ist der Dachschaden, wann wird es wirklich krankhaft, aber jeder hat einen Dachschaden und es ist, hat auch positive Seiten. Ja, also es ist ganz schön, dass die Dachschäden gibt, die wir so haben. Ja, und ich finde, es ist normal, nicht normal zu sein.
Ah, der ist auch sehr schön, der Spruch. Also habt ihr da draußen gehört? Jeder, der allerdings glaubt, ja, psychische Probleme zu haben oder jemanden kennt, der dringend Hilfe in der Hinsicht benötigt, kann sich natürlich an uns wenden, an die Barmer. Hierfür einfach auf die Website klicken und da auf die weiterführenden Hilfsangebote rund um das Thema psychische Gesundheit mit praktischen Tipps, wie zum Beispiel auch den passenden Psychotherapeuten zu finden. Vielen, vielen Dank, Christina, dass du da warst. Ich freue mich sehr.
Gerne, ich freue mich auch.
Und jetzt geht's ganz schnell zurück zu deiner Kleinen und zu deinem Mann und genießt einfach noch ein bisschen den Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal zu einer neuen Folge Obamacare, dem etwas anderen Gesundheitstalk. Mit mir, Liberta. Tschüss und bis bald.